Radio 1. Der schöne Morgen. Live aus dem Babylon. Mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Wir sind's nur. Guten Morgen.
Guten Morgen. Jetzt beginnt eine Stunde auf Radio 1, die uns, ich tippe, jede Menge Ärger einbringen wird. Die einen werden sagen, wie könnt ihr dem AfD-Spitzenkandidaten Radio 1 Sendezeit einräumen? Und Sympathisanten der AfD werden sagen, warum stellt ihr ihm so kritische Fragen? Dazu kann ich zwei Dinge sagen. Wir begrüßen hier alle Spitzenkandidaten der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien und die, die realistische Chancen auf den Einzug ins Abgeordnetenhaus haben. Und das ist neben SPD, CDU, Linkspartei, Grünen, Piraten und FDP eben auch die AfD. Und wer sich über kritische Fragen an die AfD ärgert, kritische Fragen stellen wir allen Parteien. Jetzt ist Georg Pazderski, der Spitzenkandidat der Berliner AfD, da. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Morgen. Machen Ihnen diese Interviews eigentlich Spaß oder sind das so Pflichttermine, die man ja eben wahrnehmen muss?
Ja, das kommt immer auf den Moderator an.
Oh Gott.
Bei manchen Moderatoren macht es Spaß, bei manchen macht es weniger Spaß.
Ja. Wir werden das in einer Stunde rausgefunden haben, ob Sie mit uns beiden Spaß hatten.
Gehe ich fest von aus.
Georg Pazderski, 64 Jahre alt, geboren in Pirmasens in Rheinland-Pfalz. Nach einer Schreinerlehre Karriere bei der Bundeswehr mit diversen Auslandseinsätzen, unter anderem in Florida. Seit 2012 lebt er in Berlin-Rahnsdorf. Mitglied der Alternative für Deutschland wurde Pazderski 2015 und seit Januar ist er neben Beatrix von Storch Berliner Landesvorsitzender. Er selbst nennt sich nationalkonservativ. Krawall und Verbalattacken überlässt der Freizeitgolfer lieber anderen Parteifreunden. Sein Thema im Wahlkampf: mehr Polizei, mehr staatliche Härte, mehr Sicherheit. Willkommen im Radio 1 Studio im Babylon, Georg Pazderski, Spitzenkandidat der AfD.
Guten Morgen, Herr Pazderski. Und Sie sind gleich zusammengezuckt, weil Schreiner stimmt nicht.
Nein, ich bin kein Schreiner, sondern ich bin Kaufmann und ich habe ja auch Betriebswirtschaft studiert.
Hätten wir das geklärt.
Und Sie freuen sich natürlich heute Morgen über das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern von gestern Abend. Andererseits wächst jetzt natürlich auch der Druck, dass Sie das nur normal und nicht so gut hinbekommen wie die Kollegen im hohen Norden, oder?
Also ich denke, natürlich sind wir alle sehr froh über das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern. Und was wir gestern erlebt haben, war etwas Historisches. Ich denke, es war weniger eine Landtagswahl, sondern mehr eine Abstimmung über die Bundespolitik. Und hier wurde ganz deutlich gezeigt, dass man mit der Politik von Frau Merkel nicht einverstanden ist.
Finden Sie das eigentlich gut als Politiker, dass es da eigentlich um Landesthemen gehen sollte? Und auch die Politiker, die gewählt wurden, werden ja in den nächsten Monaten und Jahren über Landespolitik entscheiden müssen, aber abgestimmt wurde aus anderen Gründen.
Ja, ich denke, dass der Bürger hier seinen Willen kundgetan hat und wenn der Bürger nicht anders in der Lage ist, als das über die Landespolitik zu machen, dann tut er das einfach.
Der Chef des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP hat uns vor gut 20 Minuten nochmal gesagt, dass Ihre Partei vor allem wegen des Protests gegen die etablierten Parteien gewählt wird. Das heißt, wenn die Etablierten sich verändern, dann sind sie wieder weg und wir sehen sie hier nicht mehr.
Also ich denke, wenn sich Deutschland zum Guten verändert, so wie wir uns das vorstellen, dann braucht man die AfD auch nicht mehr. Aber bis es soweit ist, braucht man die AfD und wir werden alles dran dafür tun, dass sich die Politik hier in Deutschland so ändert, wie wir uns das vorstellen.
Wir hören mal Alexander Gauland, Ihren Parteifreund, AfD-Fraktionschef in Brandenburg. Der hat angesichts des großen Wahlerfolgs von 21% gestern Abend erklärt:
Wir sind nicht bereit, in irgendeine Regierung zu gehen, völlig klar. Denn das bringt nichts, weil die anderen eine klar andere Politik machen. Ich kann doch zum Beispiel gar nicht durchsetzen, auch mit 21,5% nicht, dass Mecklenburg-Vorpommern keine Flüchtlinge mehr aufnimmt.
Das heißt doch aber übersetzt, Herr Pazderski, jeder Fünfte hat eine Partei gewählt, die keine politische Verantwortung übernehmen will, oder nicht?
Also ich denke, für Berlin haben wir das sehr, sehr deutlich gemacht. Erstens mal haben die anderen Parteien gesagt, sie wollen nicht mit uns zusammengehen. Obwohl wir gesagt haben, wir sind jederzeit gerne bereit zu kooperieren. Ich habe sehr, sehr deutlich gemacht immer wieder, wir werden keine Fundamentalopposition sein und wir werden keine Neinsager sein, sondern wir werden uns konstruktiven Vorschlägen nicht verschließen. Und wenn die anderen Parteien mit uns zusammenarbeiten wollen und Vorschläge haben, die auch in unsere politische Richtung gehen, dann werden wir natürlich unterstützen.
Wen könnten Sie sich als Koalitionspartner nach der Wahl möglicherweise vorstellen?
Also die Frage stellt sich nicht in Berlin.
Doch, ich stelle die Frage.
Ja, aber die Frage stellt sich nicht, weil es gibt ja hier in Berlin einen Konsens gegen rechts, wo man ganz eindeutig gesagt hat, mit der AfD niemals. Und von daher brauchen wir diese hypothetische Frage gar nicht zu diskutieren.
Ich werde nicht richtig schlau draus, weil der Gauland sagt eins und Sie sagen das andere. Bei ihm klingt es so ein bisschen wie, wenn meine Positionen nicht zu 100% umgesetzt werden, dann mache ich gar nicht mit Politik. Politik ist doch aber immer ein Kompromiss. Wie erklären Sie sich den Alexander Gauland?
Also der Alexander Gauland, der sieht das sicherlich von seiner Warte aus. Ich sage ihm, Politik ist natürlich auch das Versuchen oder das Gestalten von Zukunft. Und wir werden natürlich versuchen, die Zukunft mitzugestalten, im besten Sinne und in bester Weise. Und da haben wir unsere Position, unsere politischen, ganz klar gemacht. Wenn das in diese Richtung geht, werde ich natürlich konstruktiv sein. Das steht außer Frage für mich.
Da sind Sie sich auch mit, weil es ist bei der AfD tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Also man spielt ihnen etwas vor, was ein Parteifreund gesagt hat, und dann distanziert sich der eine Parteifreund von dem, was der andere Parteifreund gesagt hat. Bei der Berliner AfD ist das aber Konsens, dass sie möglicherweise zusammenarbeiten werden. Nach Koalition darf ich ja nicht fragen, weil die Frage sich nicht stellt.
Ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Natürlich, und das habe ich immer wiederholt, und ich denke, da habe ich auch Konsens in der Berliner AfD. Wir werden konstruktiv mitarbeiten, da wo es sinnvoll ist und da wo wir unsere politischen Positionen umsetzen können.
In unserem Wahlcheck zur Berlin-Wahl am 18. September ist Georg Pazderski jetzt bei uns, der Spitzenkandidat der AfD. Und gleich reden wir über eines Ihrer Lieblingsthemen, innere Sicherheit.
Wir senden aus dem Babylon Berlin Mitte, um den Spitzenkandidaten der Berliner Parteien in diesem Wahlkampf ein wenig näher zu kommen. Momentan ist Georg Pazderski da. Er ist der Spitzenkandidat der Berliner AfD. Und eines der wichtigsten Themen der AfD ist die innere Sicherheit. Sie wollen 2000 zusätzliche Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei. Das kostet ganz schön viel Geld. Wie soll das bezahlt werden? Und sagen Sie jetzt bitte nicht, die Bauten am BER einstellen. Der würde uns auch dann noch beim Baustopp für Jahre Millionen kosten und wir müssten irgendwo anders einen neuen Flughafen bauen. Also wo kommt das Geld her für 2000 Polizisten?
Also für 2000 Polizisten brauchen wir etwa 100 Millionen Euro. Und wenn Sie sich mal anschauen, im letzten Jahr haben wir 386 Millionen Euro eingespart. Davon gehen die Hälfte in SIBA, also in dieses Infrastrukturprojekt für die Zukunft. Und die anderen 193 Millionen werden beispielsweise für den Schuldenabtrag genommen. Jetzt stelle ich mir die Frage, ich denke, innere Sicherheit ist so wichtig, dass man durchaus auch bei der Schuldenrückzahlung Abstriche machen muss. Man könnte zum Beispiel das Geld daher nehmen. Oder es gibt viele Projekte in Berlin, die meines Erachtens unsinnig sind, beispielsweise verkehrsberuhigte Zonen. Da sind 2,5 Millionen investiert worden. Heute sagen die Bürger, wir wollen das gar nicht haben, weil das Unsinn ist. Und so wird viel, viel Geld in Berlin verplempert und ausgegeben, das wir für viel sinnvoller einsetzen können und wo wir uns die Polizisten, die letzten Endes für die Sicherheit wichtig sind, auch leisten können.
Und diese 2000 Polizisten stehen ja nicht irgendwo rum und warten darauf, von ihnen aktiviert zu werden. Wir haben mit Raphael Bär gesprochen, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie Polizei Hamburg, also ein Mann von Fach. Und der Raphael Bär sagt:
Zunächst mal klingt es gut, mehr Polizei zu haben, aber die Frage ist, wo sollen sie eingesetzt werden und woher will ich sie nehmen? Der Markt ist nicht gerade übersät mit geeigneten Bewerbern. In der Regel gehen mehr Beamte und Beamtinnen erstmal im Apparat irgendwo unter. Das ist also nicht klar, dass mehr Polizei auch mehr Sicherheit bedeutet.
Also wo kommen diese 2000 Polizisten her?
Also zum einen ist es ja so, dass Sie natürlich nicht von heute auf morgen die 2000 Polizisten kriegen. Aber schauen Sie mal, beispielsweise haben andere Bundesländer auch Polizisten, die hier in Berlin ausgebildet worden sind, abgeworben. Wenn man vernünftige Gehälter zahlt, kann man auch in anderen Bundesländern Polizisten beispielsweise abwerben, die über den Durst ausgebildet worden sind. Das hatten wir in Berlin. Das nächste, was ist, man kann beispielsweise anstatt bisher einmal im Jahr Polizisten einzustellen, zweimal im Jahr Polizisten einstellen.
Aber auch wie gesagt, da wird es immer schon eng bei dem einmal im Jahr einstellen, genügend qualifizierte Bewerber zu finden. Ich weiß jetzt nicht, wo die bei zweimal im Jahr herkommen sollen.
Der Punkt ist doch, sobald ich diese Laufbahn attraktiv mache und sobald ich die entsprechenden Gehälter zahle, und dann werden auch junge Leute sich dafür entscheiden, Polizist zu werden. Im Moment ist es so, und das habe ich von vielen Seiten gehört, auch von der Bundespolizei, über die Berliner Polizei wird gesagt, die höchste Belastung und am schlechtesten bezahlt. Berlin hat beispielsweise noch die Dreiteilung der Laufbahn. Wir haben noch den mittleren Dienst, wir haben den gehobenen Dienst, wir haben den höheren Dienst. Haben viele andere Bundesländer schon nicht mehr und können damit ihre Polizisten wesentlich besser bezahlen. Also Berlin ist auch hier mal wieder Schlusslicht. Und ich denke, wir können das. Und wenn hier dieser Herr Professor sagt, wir können damit keine Sicherheit gewährleisten, dann will ich auch sagen, wir haben einen Krankheitsstand von 20% bei den Berliner Polizisten.
Und die AfD macht die wieder gesund?
Nein, aber wissen Sie, wenn Sie die Arbeitsbedingungen ändern und wenn Sie die Arbeitsbedingungen so ändern, dass sich die Polizisten wieder wohlfühlen, A, ein vernünftiges Gehalt kriegen, B, vernünftige Arbeitsbedingungen haben, unter anderem auch moderne Ausrüstung und ähnliches mehr, dann können Sie davon ausgehen, dass auch der Krankheitsstand sich deutlich und drastisch reduzieren wird.
Sie fordern zusätzlich eine Entlastung der Berliner Polizei von polizeifremden Tätigkeiten und schreiben dazu die Formulierung Schützen statt Blitzen. Das klingt für viele jetzt erstmal sehr sympathisch, aber im Umkehrschluss heißt das, wenn man es zu Ende denkt, es wird schneller gefahren in Berlin, es wird gerast, Regeln werden nicht eingehalten, es gibt auch mehr Verkehrsunfälle, weil sie müssten ja dann Polizisten von diesen Diensten abziehen, um sie woanders einzusetzen. Warum ist Ihnen das egal, dass es dann mehr Verkehrsunfälle, mehr Raserei gibt.
Nein, das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja beispielsweise technische Hilfsmittel. Sie können überall beispielsweise Radaranlagen einbauen.
Die muss aber auch jemand auswerten.
Und das sind Polizisten. Ja, natürlich, gut. Aber Sie müssen nicht da ein ganzes Team von Polizisten hinstellen, so wie das teilweise gemacht wird, die mit Radarpistole da stehen, auch noch in Schichten arbeiten und dann 4, 5, 6 Polizisten dort stehen in
einem
Wagen.
Also wollen Sie, ich möchte es nur ganz, ganz fest haben, also das heißt, Sie wollen dann mehr Blitzerkästen aufstellen und also dass in Berlin mehr Blitzerkästen aufgestellt werden, das ist Ihre
Forderung.
Also
wissen Sie, der Punkt ist doch, wir müssen dafür sorgen, dass Regeln eingehalten werden, das ist ganz klar. Und dieses kann man mit unterschiedlichen Mitteln tun. Das kann man mit stichartigen Kontrollen machen, das kann man beispielsweise durch technische Anlagen machen und ähnliches mehr. Und ich denke, da kann man ein Konzept für erarbeiten.
Aber das haben Sie noch nicht, wenn Sie sagen,
wieso sollte ich das jetzt schon haben? Mhm. Das werden wir tun, wenn wir dann Verantwortung haben.
Sie wollen einen freiwilligen Polizeidienst. Was unterscheidet das von einer Bürgerwehr mit Selbstjustiz?
Nein, das wird keine Bürgerwehr mit Selbstjustiz, sondern wir wollen einfach nur die Polizei von den ganz normalen Routineaufgaben entlasten. Und da gibt es eine ganze Menge von Routineaufgaben, in der die Polizei gebunden ist, die eigentlich viel, viel zu schade sind, um richtig gut ausgebildete Polizisten einzusetzen. Das ist beispielsweise Absperrdienst, ähnliches mehr. Diese Bürgerwehr soll nicht mit Waffen ausgestattet werden. Diese Bürgerwehr soll keine Polizeiaufgaben wahrnehmen, sondern soll im Prinzip Ordnungsaufgaben wahrnehmen, mehr nicht.
Und wer ist das?
Ja, das wäre ein freiwilliger Dienst, den hatten wir ja schon mal in Berlin und da hat das offensichtlich auch funktioniert. Und warum soll das jetzt nicht wieder funktionieren? Und ich finde es auch gut, wenn Bürger bereit sind, in dieser Weise Verantwortung zu übernehmen.
Georg Pazderski ist der Spitzenkandidat der Berliner AfD. Wir reden in 10 Minuten nach den Nachrichten, reden wir weiter mit Ihnen und stellen ihm auch Fragen, die Sie uns dann hoffentlich geschickt haben unter dem Hashtag Spitzenfrage. Einfach twittern Spitzenfrage oder auf unserer Radio 1 Facebook-Seite einfach eine Frage posten oder Sie schicken eine Mail an schön@radio1.de.
Unter dem Stichwort fies, aber gerecht, wir haben es vorhin auch schon mit dem FDP-Kandidaten gemacht, versuchen wir alle Berliner Spitzenkandidaten aufs Glatteis zu führen, indem wir kurz aus 3 Wahlprogrammen von 3 Parteien zitieren und dann fragen, was ist eigentlich aus Ihrem Programm, Herr Pazderski?
Das große Radio 1. Wer verspricht zur Wahl eigentlich was? Quiz.
Und wir beginnen mit dem Thema Kultur. Herr Pazderski, ist das Ihre Position?
Wir arbeiten stetig daran, allen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.
Oder haben Sie das im Wahlprogramm stehen?
Berlin verfügt über ein vielfältiges und lebendiges kulturelles Erbe, das Verpflichtung und wirtschaftlicher Standortfaktor zugleich ist.
Oder ist das Ihre AfD?
Ob Musik, Theater oder Tanz, ob Film, Literatur oder bildende Kunst, Berlin ist Weltkulturstadt und Magnet für Kulturschaffende wie Besucher und Besucherinnen.
Entscheiden Sie sich jetzt 1, 2 oder 3?
Also ich würde sagen, 2 ist durchaus eine Position, die AfD vertreten kann.
Und das ist ein Treffer. Das war tatsächlich die AfD in Ihrem Wahlprogramm. In Ihrem Programm steht auch, Herr Pazderski, Sie wollen alle Subventionen, also auch für Kultureinrichtungen, einem jährlichen Tonus um mindestens 3% kürzen. Subventionen ermöglichen es doch aber gerade ärmeren Menschen auch am Kulturleben teilzunehmen. Will die AfD also eine Kultur für Wohlhabende?
Nein, wir wollen keine Kultur für Wohlhabende, sondern was wir wollen, ist, wir wollen mehr Wettbewerb für die einzelnen Kultureinrichtungen haben. Und wir haben ja auch schon deutlich gemacht, die müssen natürlich eine Grundfinanzierung haben, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass sie die Chance haben, beispielsweise auch Gelder einzuwerben, diese Kultureinrichtungen. Und ich denke, Wettbewerb hat noch keinem Bereich geschadet.
Doch, eigentlich schon, finde ich. Es gibt Momente, wo das schadet. Also wenn Sie zu einer großen Popband zum Konzert gehen wollen, dann zahlen Sie ganz oft da 80, 90, sogar über 100 Euro. Und das können sich eben nicht alle leisten. Da ist es dann die freie Wirtschaft, die das regelt. Das würde am Ende bedeuten, dass sich nur reichere Kultur leisten können.
Nein, das habe ich ja gerade gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen einfach die Häuser auch dazu bringen, dass sie beispielsweise auch Spenden einwerben, dass sie Gelder einwerben, so wie das in vielen Bereichen ist. Man muss ihnen hier mehr Freiheit geben und wenn sie über mehr Geld verfügen, haben sie auch ein deutlich besseres Angebot. Ich denke, das ist doch zum Vorteil von allen, die Kultur mögen.
Was heißt denn, den Häusern ermöglichen, Spenden einzutreiben? Also es steht ihnen doch frei, jetzt einem Haus Geld zu spenden,
also
auch jetzt schon.
Ja, also wissen Sie, wir haben ja, Sie müssen nur in den angelsächsischen Raum, in den amerikanischen Raum reinschauen. Und da stellen Sie fest, dass die beispielsweise Einrichtungen haben, die ganz gezielt auch Spenden einwerben, um eben diese Häuser besser zu stellen und um eben auch Weltklasse-Leute zu verpflichten. Geschichten. Was wir hier in Berlin haben, ist ja teilweise so, dass diese Häuser sich auf den Subventionen, die sie kriegen, ausruhen und zwar ein gutes Kulturangebot haben, aber irgendwo fehlt meines Erachtens der Wettbewerb, um eben noch besser zu werden.
Unser Quiz auch zum Bereich Verkehr und öffentlicher Personennahverkehr, wichtiges Thema in Berlin. Hat das die AfD im Programm stehen?
Der Zugang zu Mobilität soll weder vom Wohnort, vom Besitz eines Pkw, vom Gesundheitszustand und auch nicht vom Geldbeutel abhängen.
Oder ist das Ihre Position?
Mobilität ist ein Freiheitsrecht. Individuelle und barrierefreie Mobilität ist die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe.
Oder das hier?
Wir fordern die Modernisierung und den zielgenauen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowohl für den Individualverkehr als auch für den öffentlichen Personennahverkehr.
Na, ganz eindeutig 3.
Weil Sie mit den anderen beiden Forderungen nicht leben können?
Nein, das ist nicht der Grund, sondern ich denke, dass wir gerade in der Verkehrspolitik müssen wir auch darauf Acht geben, dass Berlin eine der größten Hauptstädte der Welt ist. Also die Ausdehnung von Berlin ist 55 mal 40 Kilometer und das erreichen Sie nur auch mit dem motorisierten Individualverkehr. Deshalb denke ich, dass wir alle so ausbauen müssen, dass auch tatsächlich Berlin überall erreicht werden kann.
Das heißt, die AfD ist eine Autofahrerpartei?
Nein, das ist keine Autofahrerpartei, sondern wir sind Realisten und wir sagen, Berlin nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht möglich.
Wer möchte denn Berlin nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln betreiben?
Also wir haben doch das die Situation, dass beispielsweise den Autofahrern in Berlin immer mehr Steine in den Weg gelegt werden. Es werden Spuren werden beispielsweise eingeschränkt, es werden Parkspuren eingerichtet, dass nur noch eine Fahrspur ist für Fahrzeuge und. Es werden Verkehrsberuhigungen durchgeführt, um den Verkehr zu entschleunigen. Und wissen Sie, was Sie haben? Wir haben in Berlin mittlerweile eine Situation, wir haben weniger Verkehr in Berlin als noch vor 10 Jahren, aber wir haben also eine höhere Staurate in Berlin.
Bevor Sie was Falsches sagen, was Sie gar nicht sagen wollten, glaube ich, wir haben nicht weniger Verkehr, wir haben weniger Individualverkehr, wir haben deutlich steigenden Radverkehr, wir haben deutlich mehr Fußgänger, die unterwegs sind, also weniger Verkehr haben wir in Berlin
doch,
nicht.
Doch, wir haben, wenn Sie nach den Transportraten schauen, wie viel 1000 Personen pro Stunde befördert werden können, dann haben wir bei dem motorisierten Verkehr, haben wir weniger Verkehr und das bedeutet, wir haben aber mehr Staus. Also ist doch irgendwas bei der Verkehrspolitik nicht in Ordnung. Und da muss ich sagen, hier müssen wir einfach dafür sorgen, dass Berlin der Verkehr wieder flüssig ist. Und wenn Sie beispielsweise als Autofahrer von außerhalb kommen, brauchen Sie 1,5 Stunden bis in die Stadtmitte. Es gibt keine grüne Welle. Wissen Sie, die VW und andere Automarken, die bauen Start-Stopp-Automatik rein. Die brauchten Sie gar nicht, wenn wir eine grüne Welle hätten.
Ich habe das Stichwort Umwelt noch gar nicht gehört.
Natürlich sind wir auch für die Umwelt. Die Frage ist, nein, ich denke, natürlich muss man die Umwelt schützen.
Aber Sie sind für alles?
Nein, ja natürlich genauso wie Sie für alles sind, was vernünftig ist, oder?
Aber also Sie würden doch anderen Parteien sofort, also wenn Sie jetzt hier Michael Müller, Frank Henkel oder wer sitzt und der würde sagen, natürlich sind wir für die Umwelt, also da würden Sie auch sagen, das ist ja eine Aussage, das ist ja gar nichts.
Aber nein,
also
das
ist ja wirklich
da Luft. Da haben Sie vielleicht, das ist nicht Luft, sondern ich denke, natürlich müssen wir auf die Umwelt Acht geben. Auf der anderen Seite tun wir das im Moment vernünftig. Wenn ich mir anschaue, dass wir beispielsweise bis 2050 quasi emissionsfrei hier in Berlin leben wollen. Und wenn Sie schauen, dass das Energiewendegesetz immer teurer wird und im Prinzip den kleinen Bürger belastet, dann sage ich, das funktioniert nicht. Und das Nächste, was wir einfach sehen müssen, ist, Deutschland kann zwar einen Beitrag leisten, aber Deutschland kann nicht das Weltklima retten.
Ich habe immer noch nicht verstanden, was hinter der Aussage "natürlich sind wir für die Umwelt" steckt.
Also das bedeutet doch, dass wir Naturräume erhalten wollen, dass wir beispielsweise Emissionen reduzieren wollen, ähnliches mehr. Da unterscheiden wir uns nicht von den anderen Parteien. Wir unterscheiden uns in der Tatsache, wie wir das erreichen wollen. Hier wird beispielsweise, wenn Sie sich die Regierung anschauen, die Bundesregierung, aber auch die Berliner Regierung, wird das alles auf den kleinen Mann umgewälzt. Und ich denke, wir müssen auch dafür sorgen, dass der ganze Umweltschutz auch so vernünftig gemacht wird, dass er bezahlbar bleibt und dass er vor allen Dingen auch sinnvoll ist.
An dem Punkt gebe ich jetzt auf, weil ich höre nichts Konkretes von Ihnen zu dem Punkt. Gibt's abschließend noch, weil da gibt's in Ihrer Partei auch unterschiedliche Annahmen, gibt's den Klimawandel?
Also wenn Sie unterschiedliche Untersuchungen anschauen, da gibt's durchaus unterschiedliche Meinungen.
Und was sagen Sie?
Ich sage, es ist nicht bewiesen, dass es einen Klimawandel gibt. Nicht abschließend bewiesen, weil es unterschiedliche Aussagen dazu gibt. Und zwar wissenschaftliche Aussagen.
Sie haben uns schicke Fragen schon übermittelt an Georg Palsterski und die werden wir Ihnen gleich dann auch noch stellen.
Der Spitzenkandidat der AfD ist jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde bei uns, Georg Palsterski. Und jetzt kommen wir zu Ihren Fragen, die Sie uns ja dankenswerterweise fleißig geschickt haben,
liebe Hörerinnen und Hörer. Merken Sie sich für die kommenden Tage auch den Hashtag Spitzenfrage zum Beispiel. Eine Frage von Marco Fechner hat uns erreicht. Die AfD, Herr Palsterski, plakatiert derzeit überall Berlin. Braucht Respekt. Wann wird die AfD, so fragt Marco Fechner, den anderen Parteien bzw. deren Wählern den notwendigen und üblichen demokratischen Respekt entgegenbringen bzw. aufhören, diese als, Zitat, linksgrün versifft zu verunglimpfen?
Also den Spruch haben Sie nicht von mir gehört.
Da sind wir wieder an dem Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben. Ne? Wenn man die AfD zitiert, dann sagt immer jeder, ich weiß nicht.
Naja gut, aber wissen Sie, Sie müssen mir doch zugestehen, dass ich so Worte nicht in den Mund nehmen würde. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir schon den anderen Parteien Respekt gegenüberbringen. Ich würde mir wünschen, dass andere Parteien genauso viel Respekt uns entgegenbringen würden und uns nicht ständig als Nazis oder rechtsextrem oder was auch immer zu bezeichnen. Ich denke, was wir im Moment erleben, ist leider ein Wahlkampf, der meines Erachtens auch demokratische Spielregeln außer Acht lässt. Und wissen Sie, wir haben in Berlin 30-40% Plakatverluste. Man hat uns versucht, das Hauptlager anzuzünden. Man hat 3,6 Tonnen Flyer aus einer Druckerei gestohlen. Und das, denke ich, ist eine bedenkliche Entwicklung.
Bettina hatte von unser Interview zur inneren Sicherheit gehört und da sagten Sie ja, wenn wir die Polizisten nicht ausbilden können, dann können wir sie ja abwerben aus anderen Bundesländern. Das war die wieder herholen. Jetzt sind sie ja die Alternative für Deutschland. Da fragt sie natürlich, werden Polizisten aus anderen Bundesländern zulasten derer Sicherheit dann abgeworben? Oder sagen Sie, es ist nicht mein Problem?
Also, ich habe doch gerade vorhin deutlich gemacht, dass im Prinzip überall in allen Bundesländern auch Polizisten über Durst ausgebildet worden sind, die möglicherweise keine Anstellung kriegen. Auf der anderen Seite haben das die Bundesländer, die anderen, auch mit Berlin gemacht. Warum soll Berlin, wenn Berlin ein massives innere Sicherheitsproblem hat, nicht beispielsweise auch Polizisten von woanders abwerben?
Bastian fragt, wie steht die AfD zum Mindestlohn?
Die AfD hat sich ganz klar zum Mindestlohn ausgesprochen, ja.
Die Berliner AfD?
Die Berliner AfD hat ihr Programm vor dem Bundesprogramm, beschieden gehabt.
Und da steht
aber,
was drin?
Ja, aber letzten Endes
ist es so. Nee, was steht da drin? Das müssen Sie dann schon sagen.
Nein, ich sage Ihnen, dass im Prinzip das Bundesprogramm natürlich das Landesprogramm schlägt. Das ist ganz klar.
Und was steht im Berliner Landesprogramm zum Mindestlohn?
Ich habe gerade gesagt, dass wir für den Mindestlohn sind.
Aber das steht im Berliner Wahlprogramm?
Nein, aber ich habe gesagt, dass danach das Bundesprogramm verabschiedet worden ist und da steht es entsprechend drin.
Aber da sind wir wieder an dem Punkt, jetzt das dritte Mal. Im Berliner Wahlprogramm sprechen Sie sich klar und deutlich gegen den Mindestlohn aus. Und jetzt sitzt hier der Spitzenkandidat, der für dieses Wahlprogramm hier steht und sagt, nee, aber glauben Sie mir, wir sind doch für den Mindestlohn.
Nein, ja, was denn nun? Nein, ich habe das ganz deutlich gesagt. Wissen Sie, wir hatten einen Parteitag, einen Bundesparteitag in Stuttgart. Wir hatten hier einen Landesparteitag in Berlin. Da hat man sich anders entschieden. Dann hatten wir einen Bundesparteitag, wo alle Mitglieder der Partei da waren. Und die Mitglieder der Bundespartei haben entschieden, ja, dass wir für den Mindestlohn
sind. Also Sie haben sich überstimmen lassen, weil eigentlich
natürlich
sind Sie
ist das so. Das ist in der Demokratie so.
Klar? Aber an dieser Stelle...
Nein, wir sind nicht dagegen, sondern ich denke, er ist auch jetzt Gesetz. Und von daher ist es auch überhaupt keine Frage mehr, dass wir noch darüber diskutieren.
An dieser Stelle stimmt also Ihr Programm dann nicht mehr, ist dann von der Aktualität überholt worden. Stimmt es denn an den anderen Punkten noch? Oder kann ich mich an den anderen Punkt verlassen?
Nur den einen Punkt ausklammern. Sie können sich an den anderen Punkten orientieren, ja.
Dann, wenn wir hier reden, wir verstehen uns auch so ganz gut, unterhalten uns ganz freundlich, aber so ein bisschen skeptisch wurde ich, als ich sah, was im Bezirk Lichtenberg passiert. Da tritt die AfD mit zwei Kandidaten an, die in der Vergangenheit rechtsextremistischen Zusammenhängen zumindest zu tun hatten. Einen kann ich Ihnen nennen, das ist Kai Nerstheim, der in Hohenschönhausen sowohl für das Abgeordnetenhaus als auch für die Bezirksverordnetenversammlung antritt. Im Internet trat Nerstheimer 2012 als Berliner Chef der sogenannten German Defense League auf, einer islamfeindlichen Bewegung, die der Bremer Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft hat. Wörtlich erklärte Nerstheimer, er wolle die Organisation als Miliz aufbauen. Ist das jetzt auch von der Aktualität überholt oder ist das Ihr Mann?
Nein, das ist von der Aktualität dahingehend überholt, dass wir, das war ja 2012, bevor die AfD überhaupt gegründet wurde. Herr Nerstheimer ist in die AfD eingetreten und uns ist dieser Vorfall etwa erst vor 4 Wochen bekannt geworden, dass er tatsächlich in der German Defense League war. Was wir derzeit machen ist, wir untersuchen den Fall.
Sie
müssen doch erst mal zugestehen, dass bei jedem zunächst mal die Unschuldsvermutung gilt. Das nehmen Sie doch für sich auch in Anspruch. Anspruch. Das heißt, ich kann doch nicht einfach jemanden vorverurteilen, ohne dass ich alle Fakten und alle Hintergründe kenne. Also, da bin ich angehalten und ich denke, da bin ich wahrscheinlich sehr demokratisch. Wir müssen das überprüfen und wenn wir das überprüft haben, werden wir uns die Konsequenzen ziehen oder die richtigen Entscheidungen treffen.
Und ist diese Überprüfung noch vor der Wahl abgeschlossen oder erst, nachdem ich Herrn Nerstheimer möglicherweise im Abgeordnetenhaus sitzen habe?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil der Punkt ist einfach, dass wir natürlich sehr sorgfältig prüfen müssen, bevor wir jemanden vorverurteilen. Was ich denke, was man nicht tun sollte, muss man natürlich auch erstmal alle Fakten auf dem Tisch liegen haben und auf Grundlage dieser Fakten muss man dann entscheiden.
Zum Abschluss haben Sie noch die Chance, den Staffelstab weiterzureichen an den nächsten Spitzenkandidaten, der morgen bei uns im schönen Morgen zu Gast sein wird, Klaus Lederer von der Linkspartei. Welche Frage haben Sie an Herrn Lederer?
Vermutlich, ich gebe Ihnen kurz Zeit nachzudenken, kein enger Freund von Ihnen, aber vielleicht fällt Ihnen noch eine Frage ein.
Also mir fällt schon eine Frage ein. Ich frage die Linkspartei, wie sie die ganzen sozialen Wohltaten, die sie auf ihre Fahnen geschrieben hat, finanzieren will. Vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, warum Herr Lederer in den letzten 5 Jahren keine vernünftige Opposition gemacht hat.
Das war der schöne Morgen auf Radio 1 aus dem Babylon Mitte. Die Spitzenkandidaten der Berliner Parteien beehren uns in diesen Tagen. Heute war Georg Pazderski da, der Spitzenkandidat der Berliner AfD. Vielen Dank für Ihren Besuch. Morgen geht's weiter, dann wieder ab 5 Uhr morgens hier. Und morgen kommt, wie gesagt, Klaus Lederer. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Und auf Radio 1 geht's jetzt weiter mit dem lieben Kollegen Volker Wiebrecht. Dankeschön.
Herzlichen Dank Ihnen auch.